Herz, der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Stachel und Herz. Wir haben Juni 2024 und neben mir sitzt nicht Thea Hummel, sondern Badakal Wakatare. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, voll. Mega Dank. Schade, dass Thea krank ist, aber ich bin gerne hier zu ihrem Platz.
Yes, Krankheitsvertretung quasi. Thea ist nämlich krank, genau. Und dann saßen Julian und ich hier zusammen und haben überlegt, wie machen wir es jetzt? Gute Besserung an dich, liebe Thea, erstmal. Wie machen wir es jetzt und so? Aber wir haben ja so viele coole, tolle KollegInnen hier im Haus, dass ich dich dann, du warst unsere erste Wahl, ja? Also ich habe dich dann angerufen und es war so ein leichter Überfall montags morgens. Und du warst aber direkt bereit und sagst, cool, und da bist du. Vielleicht aber ein bisschen. Thea ist jetzt ein bisschen bekannt bei Stachel und Herz schon für unsere HörerInnen. Dich kennen jetzt die Leute nicht. Ich kenne dich schon sehr lange. Also, ja doch, ich würde sagen, 12 Jahre würde ich sagen. Was meinst du, okay, wie lange kennen wir uns?
Ich würde sagen 13 Jahre.
Mist. Sag mal, wo haben wir uns das, in deiner Erinnerung, wo haben wir uns das erste Mal getroffen?
Ich würde meinen in Berastagi, Indonesien, bei der Vorversammlung der VIM.
Ja, guck mal, sind wir schon mal gleich. Also, ist die schon 13 Jahre her?
Ich würde sagen 13 Jahre, ja.
Okay, 13 Jahre, wie auch immer. Also, wir haben uns in Indonesien kennengelernt. Ja. Damals waren wir beide noch ehrenamtlich bei der VEM. Also wir waren im Steward-Team. Das sind so die man überall hinscheucht bei solchen Großveranstaltungen, die mal kopieren und den Empfang machen und als junge Leute in eine internationale Organisation reinschnuppern können. Und es hat auch gut bei uns beiden funktioniert. Wir sind jetzt beide hauptamtlich hier.
Genau, also wir waren damals tatsächlich die Stewards, die die Gäste, Delegierte dann irgendwie wieder auf dem Platz verweisen oder irgendwie ein bisschen böse werden müssen, wenn die Bischöfe oder die ganz wichtigen Personen nicht auf den Plan achten. Aber das hat damals sehr gut funktioniert und ich bin auch damals irgendwie von der VEM überzeugt worden und bin genauso wie du jetzt hier hauptamtlich.
Ja, cool. Dann haben wir noch ein sehr intensives Jahr miteinander gehabt, du und ich. Du warst nämlich dann noch ein Jahr Süd-Nord-Freiwilliger. Und zwar warst du für ein Jahr in Essen im Weigelhaus. Und damals habe ich dort auch noch gearbeitet. Also wir waren auch da sehr intensiv ein Jahr zusammen und haben da nochmal irgendwie auch, waren auch auf Freizeit zusammen und so, ne?
Wir waren in Italien zusammen auf der Freizeit, ja. Da erinnere ich mich noch genauso wie gestern.
Ja, cool. Genau, also wir kennen uns schon länger und auch nicht nur als KollegInnen hier aus dem Büro, sondern auch noch darüber hinaus. Und genau, das ist cool. Du selber bist auch zum Teil, du kommst aus Tansania,
ja,
bist in Tansania geboren, bist aber zum Teil auch in Deutschland aufgewachsen.
Ja, stimmt. Ich bin im Nordwesten von Tansania geboren, am Viktoriasee.
Schönster Ort der Welt.
Schönster Ort der Welt. Da muss man unbedingt hin, wenn man kann. Ich habe aber ab mein zweites Lebensjahr für 5 Jahre in Deutschland gelebt. Ich bin ein Third Culture Kid, ich bin ein Pastorenkind. Irgendwie ein Profil, was in der VEM nicht so unbekannt ist. Aber genau, ja.
Third Culture Kid, kannst du dazu 2 Sätze sagen?
Third Culture Kid heißt, das ist eine Generation von Menschen, die in einem Land geboren sind, in dem die eigenen Eltern die Kultur nicht kennen. Und das heißt eigentlich, dass die Eltern den Kinder in einer Umgebung oder in einer Gesellschaft erziehen müssten, ohne die kulturellen Regeln oder die sozialen Verhältnisse da nachzuvollziehen zu können. Und das ist quasi das bei mir der Fall gewesen. Meine Eltern sind mit der VEM, glaube ich, damals in Recklinghausen oder spezifisch in Oer-Ergenschwick gekommen und haben da für 5 Jahre gelebt, gearbeitet. Mein Vater war Gemeindepfarrer und meine Mutter war dann zu Hause eher. Aber ja.
Ja, cool. Und und dann bist du irgendwann wieder an die VOM gekommen und jetzt sitzt du hier und wir sitzen hier und du kommst spontan zu Stachel und Herz. Das ist sehr, sehr schön. Herzlich willkommen nochmal.
Danke für die Einladung auf jeden Fall und viele Grüße an die Thea.
Gute Besserung. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir dich am Jahresende nochmal einladen, denn du beschäftigst dich sehr intensiv auch mit dem Thema White Western Saviorism, Marketing, Fundraising und so. Und nach unserer Folge über das Thema eben letzten Monat, wo wir dich eigentlich auch interviewen wollten, da warst du nur gerade auf Dienstreise in auf den Philippinen. Und dann hatten wir nochmal gedacht, okay, wir laden dich dann Ende des Jahres nochmal ein. Das hatten wir eigentlich auch so geplant. Und jetzt, manchmal kommt es schneller, als man denkt. Ne? Jetzt machen wir halt die Folge jetzt schon. Jetzt sind wir einmal so, wir sind auch so ein bisschen in so einem Flow. Ne? Also wir hatten jetzt White Saviorism, dann hatten wir Emanuel Keleo hier zu Rassismus in kirchlichen Partnerschaften. Und Ende diesen Monats kommt auch die Folge mit Jonathan Kavusa raus, Präsident der Baptistischen Kirche im Ostkongo, zu dem Krieg auch im Ostkongo und dazu dann in der nächsten Folge mehr, will ich gar nicht viel vorwegnehmen, aber es ist auch so ein bisschen so ein Flow in diesem Thema jetzt so zu sein, weil das hängt alles hier irgendwie auch miteinander zusammen und vielleicht passt du einfach ganz gut jetzt gerade so hier rein. Wir beschäftigen uns einfach mit unserer Stachel- und Herz-Community sehr mit all diesen Themen, die mit Saviorism und so zusammenhängen, mit kolonial-rassistischen Strukturen und so weiter im Raum der Kirche. Aber es ist auch Pride Month, das sei auch gesagt. Ich war am Freitag, ich war auf einer queeren Party in einer Kirche, der queeren Kirche in Köln. Das hätte dir auch gefallen, glaube ich. Also du tanzt ja auch gerne, weiß ich ja, kann ich jetzt so sagen, ne?
Ja, das tue ich. Ja.
Okay, gut. Und es war einfach, also wir haben die ganze Nacht durchgetanzt, es war mega. Und so Disco in der Kirche hat mich so ein bisschen auch an meine ersten Kinderdisco-Zeiten erinnert. Die waren nämlich in der katholischen Kirche. Aber es war nicht so, also es war nur meine eigene, es war eine richtig coole Party. Aber genau, das nochmal kurz zum Pride Month, der auch ist, den wir nicht vergessen haben. Wir haben auch eine Folge mit Kerstin Söderblom aufgenommen, geht es vor allem um queersensible Seelsorge. Die erscheint im Juli, denn jeder Mann sollte auch Pride Month sein. Von daher, es kommt, wir haben es aufgenommen, aber es kommt eben erst im Juli und das Thema ist da immer noch genauso aktuell. Und ja, nur damit ihr nicht denkt, wir hätten gar nicht so daran gedacht, wir haben alles im Blick. Ja, und wir haben ja in unserer Zweierfolge, du bist ja jetzt quasi Thea, du bist ja eigentlich gar nicht so der Gast, den wir jetzt nach Fun Facts fragen. Wobei, ein Fun Fact vielleicht?
Ja, gerne. Was man über mich nicht googeln kann oder könnte, wäre quasi, dass ich tatsächlich auf einem Dorf in einem Auto geboren bin. Ja, da waren, wie auch immer, meine Mutter und sonst wer dabei war. Mein Vater war nicht dabei. Grüße an ihn. Aber ich bin da in einem Auto geboren auf dem Weg zum Krankenhaus. Und dann, als ich geboren bin, haben die sich entschieden, ja, dann lohnt es sich mehr die Fahrt, fahren wir wieder zurück nach Hause. Das ist ein krasser Fun-Fact. Ich glaube, das kann man nicht, das ist ein, ja, wirklich ein Alleinmerkmal über mich und daher auch der Name Baraka auf Kiswahili, was, ja, Segen heißt in einer Form. Ich glaube, das haben so meine Eltern dann auch in dem Moment betrachtet.
Krass. Die wievielte Geburt deiner Mutter war das?
Die vierte ist es gewesen.
Okay. Ah, das war ja, da kann ich schon mal das auch alles alleine machen.
Kann ich nicht sagen.
Also mein Sohn wäre auch fast im Auto zur Welt gekommen.
Okay.
Wir waren so 5 bis 7 Minuten im Krankenhaus, dann kam er zur Welt. War sehr, sehr knapp. Mein Mann ist durch die Baustelle gerast und Leute, die Autos haben angehupt und er hat dann aus dem Fenster runter geschrien, meine Frau kriegt gerade ein Kind. Das war ein bisschen wie im Film. Im Nachhinein ist ganz lustig. In dem Moment fand ich nichts lustig. Aber ja, ich...
Vielleicht noch zu diesem Auto. Das ist ein Landcruiser gewesen und das war einer dieser Autos, die durch die Missionenarbeit nach Tansania gebracht worden sind. Also das war ein Gemeindeauto und ein Fahrersauto. Und meine Mutter war gerade auf dem Feld arbeiten und als sie die Wehen kriegte, haben alle gedacht, ja, unbedingt zum Fahrer gehen, der hat ein Auto, nur so kommen wir ins Krankenhaus. Und ich bin letztendlich in einem Missions-Pkw gebaut worden.
Das ist krass. Die Mission steckt wirklich sehr, sehr tief in dir, Malaka.
Punkt.
Da kommen wir dann auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber zuerst haben wir unseren Stachel der Woche.
Der Stachel der Woche.
Wir haben Montag, den 10. Juni 2024. Gestern war der 9. Juni 2024. Europawahlen. Die Ergebnisse sind, glaube ich, allen bekannt. Ich habe gestern Abend noch sehr, sehr lange irgendwie PolitikerInnen und Menschen zugehört und gelesen und so nach diesen Ergebnissen. Ich habe dann nur eins gepostet auf Instagram, weil ich dachte, ich habe auch irgendwie wenig Worte und Max Czolek hat Worte gefunden. Max Czolek, jüdischer Autor, Aktivist, hat gepostet gestern Abend: Kommt mir bloß nicht mit den anderen Ländern. Deutschland ist das Land der Shoah. Deutschland wählt eine völkische Partei voller Holocaust-Verharmloser zur zweitstärksten Kraft. Es ist eine Kränkung sondergleichen und die schlimmste Bedrohung, die ich jemals in diesem Land erlebt habe. Weiter sagt er auch auf Instagram: Deutschland wird aktuell immer mehr zu dem Land, was ich aus den Albträumen meiner Familie kenne. Ja, das fand ich sehr eindrücklich. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit der Wahl gestern, mit den Ergebnissen?
Ich habe nochmal an Januar gedacht, mit den vielen Demos, die sich gegen Recht sozusagen positioniert haben. Ich war an vielen dabei und immer das Gefühl, hier kommt was Sicheres zusammen, hier kommen sehr viele junge Menschen zusammen und haben eine Stellung sozusagen, positionieren sich gegen Recht. Ich bin teilweise, ich möchte sagen, enttäuscht. Ich bin auch erschüttert, dass es so zu diesem Ergebnis kommen kann. Vor allem mit diesem Background sozusagen. Da gab viele Menschen, die sich engagiert haben und sich sozusagen gezeigt haben. Und das ist das Ergebnis daraus. Ich kann das irgendwie nicht zusammen bringen. Ich finde, das gehört irgendwie nicht zusammen und das kann ich irgendwie nicht in Worte fassen. Also von daher irgendwie vielen Dank an viele, die das so ausdrücken und Wörter dafür bringen und das auch in der Öffentlichkeit tragen. Mir fehlt einfach ein Verständnis dafür. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, also hatte vorhin schon gesagt, ich bin in Tansania geboren, ich bin vor 5 Jahren nach Deutschland migriert. Dazu gehört, dass ich Deutschland mir teilweise auch ausgesucht habe. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen als Kind, ich habe Bezüge zu Deutschland, ich habe Freunde, ich habe Familie in Deutschland. Ich glaube, mir fällt das teilweise so ein bisschen leicht zu sagen, Deutschland ist einer der Länder, in denen ich leben könnte. Ich glaube, das ist für viele andere nicht so. Vor allem, wenn man betrachtet, eine höhere Anzahl von Menschen, fast 14 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, das politische Wesen mit beeinflussen, mitgestalten, sich engagieren, aber nicht die Chance haben oder nicht die das Wahlrecht haben sozusagen. Auch bei der Wahlbeteiligung von 51%, glaube ich, die es gestern gewesen ist, was man erstmal begrüßen kann, finde ich trotzdem bei so einer Wahl oder bei dem Ergebnis hätte ich viel mehr erwartet.
Mhm. Du sagst 14 Millionen Menschen, das sind ja alles Menschen, die eben aufgrund dessen, dass sie keinen deutschen Pass haben, nicht wählen konnten. Richtig?
Genau, also ich persönlich die 5, 6 Jahre, die ich in Deutschland lebe, kann sozusagen nicht wählen, also auf allen Ebenen. Ich kann natürlich Mitglied einer Partei werden, aber das heißt immer noch nicht, dass ich ein Wahlrecht habe. Und das ist sozusagen viele, die Asyl haben oder sonstige Statuten, Positionen haben und in Deutschland leben, die keinen deutschen Pass haben und nicht wählen dürfen.
Und interessant ist ja, Baraka, du könntest ja einen deutschen Pass haben, wenn du wolltest.
Ja, das könnte ich. Ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen verbunden mit der Wahl, das Land Deutschland. Ich habe Tansanischen Pass. Ich bin häufiger immer wieder in Tansania. Wenn ich einen deutschen Pass hätte, müsste ich jedes Mal ein Visum beantragen, was $50 kostet. Ich habe Familie in Tansania, wo auch eine Reihe an Projekte oder eine Reihe an Sachen gibt, wo es in meinem Interesse eigentlich noch ist, einen tansanischen Pass zu haben und keinen deutschen Pass zu wählen. Ne? Mhm. Das ist, also das sage ich mit Hinterkopf des Privileg sozusagen, was ich habe, mir dieses Land Tansania nochmal zu haben oder irgendwie dann nochmal Deutschland zu wählen. Das haben viele nicht. Deswegen ist das teilweise so ein so ein Hin und Her. Also ich kann sagen, in Deutschland ja oder nicht, aber das stimmt schon. Ich habe es mir ausgewählt, einen deutschen Pass nicht zu beantragen oder nicht zu haben.
Mhm. Und das ist dann ja auch nochmal, ja, hinsichtlich der Wahl, du musst mit Konsequenzen dieser Wahl leben. Also es heißt jetzt nicht, dass irgendwie morgen jemand kommt und dich hier rausschmeißt. Also bei der VWM sowieso nicht, aber ich meine jetzt so aus Deutschland, das wird. Aber trotzdem ist dieses Wahlergebnis auch, kann das auch alles zu Dingen führen, wie im Januar eben auch über Remigration gesprochen wurde von sehr mächtigen Menschen in Potsdam bei diesem Geheimtreffen, weswegen ja viele Menschen auf die Straße gegangen sind, hast du gesagt. Und ich war auch bei Demos und das war auch immer ein gutes Gefühl, dass ich dachte, boah, hier ist echt was, Deutschland hat was verstanden, Menschen gehen auf die Straße. Und gleichzeitig gerade bei den jüngeren WählerInnen ist die AfD doch sehr hoch im Kurs und so ist es irgendwie jetzt auch noch mal niederschmetternd, obwohl auch nicht ganz überraschend und so, aber ja, man hat es jetzt irgendwie doch so schwarz auf weiß, dass es doch so ist, obwohl so viel Gegenwind auch kam, obwohl so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Ja, gerade da macht das ja vielleicht auch nochmal bei dir auch nochmal was anderes als bei mir, weil du nicht mitwählen konntest und weil all diese Debatten, die es ums Thema Remigration und so gibt, auch, ich frage dich einmal, was macht das denn mit dir? Also.
Vielleicht ein Stück zurück, wenn man nochmal betrachtet, diese Studie, die rauskommen war, dass Fachkräfte, die in Deutschland leben, die von anderen Ländern kommen, in Deutschland leben, sind in Deutschland am unglücklichsten. Das war ja die Studie, glaube ich, die auf der EU-Ebene war. Ja. Wenn man das auch nochmal betrachtet und dann nochmal zieht, wie das jetzt das Wahlergebnis war, auf Januar gedacht, ist das wirklich so ein Erlebnis, wo man sagt, das ist wirklich toll. Also wenn man erlebt, da sind viele, die mitmachen, viele, die meinen, so ist Deutschland nicht, ist das ein Punkt, wo man denkt, ja, hier kann ich zugehören, also hier kann ich leben, hier kann ich Karriere machen, hier kann ich mich sozusagen ausleben. Wenn das aber nochmal irgendwie anders kommt, ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Also, dass man meint, also ich würde sagen, ich habe nicht das Streben, persönlich Deutsch zu werden, aber doch das Streben, in Deutschland leben zu wollen und in Deutschland für bleiben, solange ich möchte, solange ich es kann. Deswegen ist dieser Punkt, einfach Schlag ins Gesicht, eigentlich sollte es nicht tun. Oder eigentlich ist das nicht wünschenswert. Oder eigentlich ist das auf diese politische Ebene mit einem Wahlergebnis wie gestern, dass es nicht so sein soll. Und ich verstehe nicht, warum.
Diese Perspektive finde ich insofern so wichtig, weil sie im rassistischen Narrativ nicht so häufig erzählt wird. Dass Menschen nach Deutschland kommen und es nicht erstrebenswert finden, deutsch zu werden. Weil die landläufige Angst der uns überflutende Migration ja eher besagt, alle wollen nach Deutschland kommen und alle wollen deutsch werden. Und das ist ja gar nicht so. Also deswegen finde ich deine Perspektive nochmal so spannend und danke dir auch, dass du das hier so offen erzählst, weil es ist nicht so erstrebenswert. Mhm. Du sagst für dich, es ist erstrebenswert, in Deutschland zu bleiben, aber es ist nicht erstrebenswert, deutsch zu werden. Und das ist ja auch verknüpft mit der Frage, wer ist eigentlich deutsch und wer ist nicht deutsch. Ich meine, wir diskutieren auch nicht erst seit dem Video auf Sylt, sondern auch schon länger darüber nicht wir, aber unsere Gesellschaft, wer ist eigentlich echt deutsch und wer ist passt deutsch. Also da wird schon auch getrennt gerade so in rassistischen Erzählungen auch und man ist vielleicht auch nur gerne deutsch gesehen, wenn man Erfolg bringt oder wenn man jetzt, ich sag mal, man könnte dir ja auch sagen, Mensch, Baraka, du hast es geschafft. Du bist erfolgreich, du bist die Ausnahme und deswegen erzählt man deine Geschichte so gerne, denn eigentlich erwartet man von, in Anführungsstrichen, den Migranten, wenn man die Migranten sagt, gendert man auch nicht, ne? Deswegen nehme ich das mal so. Die Migranten, die kommen nur zu uns, wollen deutsch werden und eigentlich sind die alle auch nicht so erfolgreich. So. Und jetzt könnte man dir auch sagen, Mensch Baraka, du bist aber jemanden, dessen Story man so gerne erzählt.
Bewundernsweise kriege ich das, dass ich auch von Kollegen in Tansania gesagt. Also du hast es geschafft, du bist über die Grenze gegangen und da hast du für dich eine Familie, da hast du einen Job und das mag an gewisser Weisen in gewissen Perspektiven vielleicht stimmen. Ich würde an dieser Stelle vielleicht zurückgehen, wenn man bei uns auf die Freiwilligenprogramme schaut. Es gibt sehr viele junge Menschen, die nach Deutschland kommen und also auch die andere Richtung her, also aus den nach Deutschland nach anderen Ländern gehen. Aber wenn man die jungen Menschen, die ein Jahr in Deutschland verbracht haben, fragt,
aus Asien und Afrika,
da kriegst du sehr viele Antworten auf die Frage, was machst du jetzt danach nach dem Jahr? Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele, sagen, ich hatte ein Jahr in Deutschland, das reicht mir. Ich habe sehr viel gelernt, die Zeit hat mir sehr viel genutzt, aber ich gehe jetzt lieber. Mhm. Es gibt unter denen auch viele, die sagen, ja, das eine Jahr, was in Deutschland war, habe ich die Sprache gelernt, aber ich habe jetzt nicht so krasse Perspektiven daraus, dass ich zumindest aus der Sprache heraus unbedingt viel mehr für meinen weiteren Werdegang damit sozusagen einen Gewinn bekommen werde. Ich glaube, viele würden sagen, das Jahr war ein sehr gutes, weil man sich sozusagen ausgetauscht hat, eine andere Kultur kennengelernt hat, an einem Ort gearbeitet hat und das ist auch Gewinn bringt. Nicht nur dieses, ja, da war ich in Deutschland, da will ich unbedingt wieder zurück. Von daher würde ich schon sagen, wenn man auf mich guckt, ich habe das Bundesfreiwilligenjahr gemacht, weil ich diese in meiner Biografie eine Verbindung zu Deutschland habe, dachte ich, da will ich wieder hin, da will ich arbeiten, da will ich leben, da will ich Karriere machen. In diesem Bezug könnte man sagen, ja, da habe ich das geschafft, da habe ich sozusagen meine persönlichen Ziele in dieser Linie sozusagen verfolgen können und bin sozusagen auf einem guten Weg, würde ich auch selber betrachten. Aber es geschafft zu haben, heißt für mich, wie ich schon sagte, mir einen deutschen Pass zu sozusagen zu erwerben oder irgendwie da in der Richtung zu gehen. Ich glaube, ich habe es eher geschafft, weil ich auch teilweise an vielen Stellen, auch in Alltagsgespräche, dazu beitragen kann, ein Bild von wer ist eine Person aus Tansania auch sieht und das irgendwie den Menschen auch näher nahe bringen kann, weil das meistens doch nicht so selbstverständlich ist und das finde ich eher, das würde ich eher sozusagen als den Punkt, ich habe es geschafft, betrachten, weil ich da auch einen kleinen Entwicklungsbeitrag auch in Deutschland leisten kann.
Da sind wir ja schon fast im Thema, ne? Also du erzählst auch eine, mit deiner Biografie erzählst du eine andere Geschichte. Und die Geschichten, die wir aber immer wieder erzählen und vor allem auch bei NGOs und in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit und auch in der Kirche, sind halt andere Geschichten, sind halt die Geschichten, schwarz sind die Armen und weiß sind die Helfenden. Und du brauchst jetzt irgendwie nicht so Hilfe, so wie ich dich kenne, brauchst du jetzt nicht so viel Hilfe. Und das passt natürlich nicht ins rassistische Narrativ. Aber bevor wir, der Spannungsbogen, den will ich jetzt so ein bisschen erhöhen, ja? Wir haben nämlich zwei Stachel ja mitgebracht und heute. Und der andere Stachel ist nämlich die Fußball-EM. Und das Ergebnis einer Umfrage zur Fußball-WM ist ähnlich alarmierend wie die Ergebnisse der Europawahl. Es gab eine Doku, Einigkeit und Recht und Vielfalt, von einem schwarzen Journalisten, Philipp Avonu, der als schwarzer Deutscher diese Doku auch produziert hat und auch da durchgeführt hat, moderiert hat. Und da gab es dann damit einhergehend eine Debatte um eine Umfrage, die aufgrund der Doku in Auftrag gegeben worden ist von der Sportschau und von ARD, weil dem Journalisten häufig begegnet ist, dass Menschen gesagt haben in der Doku-Recherche, na, ist irgendwie auch schade, dass so viele Leute in der Nationalmannschaft der Deutschen nicht weiß sind und so. Und dann haben die gesagt, gut, sind das Einzelfälle, die das so denken, oder ist das wirklich so eine allgemeine Haltung in Deutschland, und haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Ergebnis dieser Umfrage ist, 21% der Deutschen wünschen sich mehr Nationalspieler mit weißer Hautfarbe. 17% der Deutschen finden es schade, dass der DFB-Kapitän Ilkay Gündogan türkische Wurzeln hat. 66% finden es gut, dass mittlerweile viele Spieler mit Migrationshintergrund in der Nationalmannschaft spielen. Jetzt ging damit einher diese Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieser Umfrage. Es stört irgendwie so, wir freuen uns doch gerade auf die EM, haben alle schon unsere Deutschlandflaggen gekauft, wo wir kurz davor sind, die in unser Auto anzubringen, und das Sommermärchen wiederholt sich, und jetzt kommen hier die Stimmungstöter mit so einem Ergebnis um die Ecke. Was soll das denn? Es geht doch nur um Fußball und so weiter. Und also es wird irgendwie mehr darüber diskutiert, warum diese Umfrage, als dass wir uns, es dient ja auch der Ablenkung, als dass wir uns mit dem Ergebnis beschäftigen, dass 21% der Deutschen, ja, also jede fünfte Person da draußen, die fände es nicht so gut, wenn du und ich Deutschland repräsentieren würden. Ne? Also fänden sie schade. Also schade war das ja. Ne? Die finden das schade. Ah, nee, das würden sie sich wünschen, dass mehr Weiße dabei sind. Schade finden sie die türkischen Wurzeln des Kapitäns. Mhm. Und ja, wie du hast die Doku auch gesehen, hast du gerade erzählt. Wie fandst du sie? Wie findest du dir das Ergebnis? Was?
Also die Doku fand ich einfach krass, also voll Respekt für. Vor allem, wenn man betrachtet, was für Aussagen die schwarzen Personen, die damit sozusagen involviert waren, was denen begegnet ist. Nicht zu sagen, dass das an vielen Stellen Alltag ist, aber das ist einfach nochmal bei jedem Punkt, wenn man das erlebt, ist ja einfach nochmal ein Rassismus-Traumata verbunden. Es ist nochmal ein Erlebnis, was man sich überhaupt nicht wünscht. Es ist nochmal ein Erlebnis, was man eher in Albtraum irgendwie so vielleicht eher verortet. Für mich war, glaube ich, nochmal zu sehen, also einmal erstmal den Umgang mit der Doku oder den Umgang mit der Umfrage, dass man nicht sich, also dass an vielen Stellen der Inhalt oder das Ergebnis daraus fast ausgeblendet worden ist, aber nochmal, dass dieser Umfrage erstmal legitimiert werden musste. Dass man nochmal sagt, diese Umfrage, die braucht man, auch nach dem Video von Sylt würde man denken, ja, so eine Umfrage ist ja einfach etwas, was man machen müsse, vor allem wenn man jetzt über Sport oder Football spricht, ein Thema, was hochpolitisch ist und in letzter Zeit diesen politischen Aspekt irgendwie ausgeblendet werden musste, das ist doch tatsächlich der Hochpunkt, wo man sagen würde, so eine Umfrage muss man haben. Also eine Umfrage muss man sich vor Augen führen und das Ergebnis muss man tatsächlich diskutieren und auch in den Inhalten wirklich auseinanderklamüsern, was das eigentlich heißt für Deutschland und Fußball. Von daher ist für mich dieser Anteil 21%, glaube ich, erstmal an der Stelle nicht schockierend. Also das Ergebnis finde ich, also jetzt nicht, das Ergebnis finde ich wichtig, weil die Umfrage sozusagen dazu geführt hat, nochmal irgendwie in klarzustellen, so ist die Lage. Aber ich finde, die Umfrage zu kritisieren, was eigentlich irgendwie von meinem Empfinden auch sehr viel in der Öffentlichkeit stand, ist einfach falsch. Ich finde einfach, die 21% von den Menschen, also das ist, glaube ich, am Ende etwas, was nochmal für mich in Erinnerung ruft, wie krass dieses Problem ist. Wenn ich, also Fußball haben wir vorhin besprochen, aber wenn ich Fußball spielen würde, meine ich, wäre das schon bei jeder fünften Person, die im Stadion irgendwie so laut ruft oder irgendwie jubelt, wäre ich eine Person, die da nicht gewünscht ist. Ich glaube, da bin ich froh, dass ich kein Profifußballspieler bin in der Nationalmannschaft von Deutschland, weil ich in dieser Position tatsächlich nicht sein wollen würde. Einfach. Ich glaube, die Doku macht nochmal sehr viele Beispiele von schwarzen Spielern, die sehr erfolgreich sind, aber auch sehr viel Rassismus auf dem Spielplatz erfahren haben. Das wissen wir. Ich finde an einer Stelle, in der Doku, dass ein schwarzer Fußballspieler ein Tor schießt und alle einfach jubeln, einfach sich freuen. Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, was zählt jetzt? Wahrscheinlich glaube ich, also würde ich jetzt behaupten, dass Tor er als der Fußballspieler dieses Tor geschossen hat. Und das finde ich schade.
Und wenn er das Tor verschossen hätte, dann gäbe es auch immer noch wieder doch Debatten über, weil dann zählt die Hautfarbe plötzlich nämlich doch.
Genau, das ist, glaube ich, häufig auch im Rassismus so, wenn es ein guter Punkt, also wenn es eine gute, wenn eine gute Anlass oder wenn eine gute, guten Event sozusagen von einer Person, die eigentlich Rassismus davon ist, gibt, ist diese Person eine Ausnahme, ist die Person sozusagen, die es geschafft hat, wenn man so will. Wenn es aber umgekehrt ist, ist nochmal sozusagen das die gesamte Gruppe von schwarzen Menschen oder die gesamte Gruppe von Menschen, die Rassismus erleben, als Personen, die eigentlich nicht dazugehören.
Genau, und der Druck wird ja viel größer auf dich, ne? Weil Menschen, die negativ durch Rassismus benachteiligt sind, die wissen das ja. Die wissen auch, dass, und auch die Nationalspieler, die werden wissen, dass 21% der Deutschen sich wünschen, dass mehr Menschen mit weißer Hautfarbe in der Nationalelf spielen. Jetzt nicht so, dass es genau 21% sind, aber das Wissen als schwarze Person in Deutschland, dass du nicht als ganz deutsch angesehen wirst, niemals, nicht mit deutschem Pass und was auch immer, dass du immer beweisen musst, dass du immer ein bisschen was drauflegen musst, um besser zu sein, dass du nicht versagen darfst, weil du dann in das Raster passt mit schwarz sind die Armen, Schwarze schaffen sowieso nicht, was auch immer, all die kolonialen, rassistischen Narrative, die wir uns erzählen, durch Kindheitserzählungen, durch Fernsehen, Medien, alles mögliche, ja, überall in unserer Gesellschaft, alles ist geprägt davon, du weißt das, dass du was leisten musst und dass du doppelt, dreifach, vierfach so viel leisten musst, um auch anerkannt zu werden. Du musst erfolgreich sein, um überhaupt die Person zu sein, die was geschafft hat, auch im Fußball. Also deswegen ist so diese, habe ich mich gefragt, diese Kommentare dagegen, ne, ach, muss das denn jetzt sein und so weiter, die sind doch aus einer sehr weißen Perspektive, weil weiße Menschen sich jetzt und das kann ich schon auch verstehen, weil man denkt so, ach, können wir nicht einfach mal bei all den gesellschaftlichen Debatten einfach mal nur Fußball-EM feiern und so. Das kann ich schon auch verstehen, den Drang. Aber schwarze Menschen und auch schwarze Nationalspieler und auch Nationalspieler of Color, die wissen das ja so oder so. Eigentlich ist es für Menschen of Color eine Befreiung, wenn darüber gesprochen wird, weil der Druck dadurch auch ja ein Stückchen genommen wird, indem er ausgesprochen wird. Damit entlarvt man ja den Rassismus, der sowieso da ist. Also es ist auch eine sehr weiße Perspektive da drauf.
Ich glaube, man macht dadurch klar auch, dass Persons of Color im Alltag ständig wie ein Bildungsauftrag dahergehen und diesen großen, schweren Koffer von hier bin ich und ich kann es auch anders, als du es von mir erwartest. Und einfach dieses da zu sein, also einfach dieses Nicht-Können da zu sein wie ein Mensch, der jetzt gerade im Fußball irgendwie spielt oder da seinen Beitrag leistet, führt dazu, dass POCs, die irgendwo unterwegs sind, ständig mit diesem Druck dahergehen, ständig mit diesen unheimlich großen Erwartungen da sind und sich auch immer wie Tokens fühlen oder sich auch immer den Bedarf haben, die Gruppe, die sozusagen zugehören, irgendwie repräsentieren zu müssen. Und das ist einfach eine Erwartung oder einfach ein großer Druck, auf den man in normalen Verhältnissen eigentlich nicht sein möchte.
Und der ist ja immer da. Und damit haben wir auch Überlebensstrategien entwickelt. Also wir, du und ich, also ich glaube für uns beide kann ich das, es ist nicht für alle POCs so, also doch, alle POCs müssen Überlebensstrategien entwickeln, die können aber ganz unterschiedlich aussehen. Und auch da finde ich auch immer, manchmal wird das auch so, ja, auch irgendwie so oder so bewertet, das ist eigentlich gar nicht zu bewerten, weil jede Person hat ihre eigenen Überlebensstrategien, wie sie damit umgeht und ich kann von mir auch sagen, dass eine Überlebensstrategie bei mir auch ist, dass ich drüber spreche. und auch beruflich drüber spreche. Ist ja kein Zufall, dass ich Antirassismusarbeit mache. Also habe ich mir ja auch, ich hätte auch was anderes machen können, habe ich ja auch lange Zeit. Aber ich habe es mir auch so ausgesucht. Also ich mache es ja jetzt nicht aus einer, ich bin die arme Betroffene, die jetzt aus einer Opferrolle spricht, sondern ich mache es ja auch mit einer Expertise. Und aber es ist ja trotzdem natürlich auch nicht ganz zufällig, dass ich das tue. Es ist auch Teil meiner Überlebensstrategie, dass ich dadurch auch immer mehr an mehr Wissen komme, aufgrund meiner Auseinandersetzung, auch im Bildungsbereich damit, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive und so weiter. Worte finde und auch mit Menschen darüber ins Gespräch komme. Und es ist ja auch nicht ganz zufällig, Baraka, dass du dich mit dem Thema White Saviorism auseinandersetzt und Western Saviorism und Retterentum und so weiter. Wie ist das bei dir? Wie bist du darauf gekommen, dich damit auseinanderzusetzen?
Voll eine gute Frage. Ich finde, wenn man in Deutschland ankommt, als ich das bin vor 6-7 Jahren, guckt man schon oder vielleicht auch unbewusst, wo tauchen schwarze Personen auf? Im Fernseher, im Radio oder irgendwie in der Musik oder irgendwie auf Plakate. Und mir ist es aufgefallen, wie Werbung sozusagen im entwicklungspolitischen Bereich in Deutschland aussieht. Das für teilweise auch Stereotypen sorgt oder für Reproduktion von Rassismus in Deutschland sorgt. Und wie das sozusagen, für mich war es am Anfang der Gedanke, eigentlich ist das Stereotyp, schwarze Menschen sind arm, schwarze Menschen brauchen eine Unterstützung oder müssen geholfen werden, brauchen eine Stimme, egal worum es geht. Und das ist mir sehr schnell am Anfang aufgefallen. Ich meine, als ich gekommen bin, habe ich jetzt noch ein bisschen Deutsch gelernt und ein bisschen der soziale Umgang allgemein so teilweise erstmal irgendwie da am Anfang so aufpassen müssen, um einzukommen. Aber später habe ich gemerkt, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie was lerne, dass ich die Sprache lerne und dass ich irgendwie so hier neu bin, sondern einfach, oder jetzt reduziert auf mein Aussehen, ich bin halt eben schwarz und das heißt viel mehr, ohne Wörter gesagt zu haben, dass es eine Art Position gibt, die ich habe und die von vielen, würde ich jetzt behaupten, weiße Menschen schon eindeutig ist, bevor irgendwas anderes zwischen uns passiert oder gesprochen wird. Da bin ich auf viele, auch jetzt viel mehr auf Social Media Werbung von NGOs gekommen, wo ich mir denke, dass ist nicht das Bild, was ich aus Tansania, aus ja, dem Kontinent Afrika so kenne. Oder zumindest ist es nicht so einfach, wie es meistens vereinfacht dargestellt wird. Und darauf habe ich Lust, mich zu engagieren und zu gucken, dass man irgendwie vielleicht eine andere Geschichte irgendwie erzählt oder andere Perspektiven sozusagen nach außen trägt, die Identitäten von vielen Menschen in Tansania, in anderen Ländern Afrikas irgendwie eher gerechter wird.
Jetzt muss man ja auch nochmal dazu sagen, in welchem Bereich arbeitest du denn bei der VWM? Das haben wir noch gar nicht erwähnt, fiel mir gerade auf, als ich dir so zugehört habe.
Ich bin bei uns in der Geschäftsführung. Finance and Administration ist der Bereich, wo ich bin. Vielmehr auch in Drittmittelfinanzierung der VWM.
Okay, das heißt, das Thema liegt ja bei dir nochmal aus einer ganz anderen Perspektive oben auf als bei mir. Also ich mache Bildungsveranstaltungen und bei dir ist das wirklich so auch alltäglich da, auch das, was du gerade gesagt hast, welche Geschichten erzählen wir, welche neuen Geschichten können wir erzählen?
Genau, es gibt Formulierungen, die auch bei Schreiben von Anträgen beispielsweise nicht funktionieren, wenn man die nutzt. Also es gibt an vielen Stellen müssen Lebensumstände, ich würde fast sagen, über dramatisiert werden, um ans Ziel zu kommen. Das gehört irgendwie dazu. Und das ist etwas, was ich sozusagen irgendwie nicht, also mit meiner eigenen Identität oder als Person irgendwie nicht oder schwer vereinbar finde. Weil vor allem es zu kurz vorkommt, sozusagen, dass da sehr, sehr viel fehlt, was man erzählen könnte. Das Zweite ist, das ist einfach eine Narrativ, die schon mit dem Kolonialismus verbunden ist, mit vielleicht auch der Missionsarbeit von früher verbunden ist, weitererzählt wird. Und ich bin der Auffassung, so kann man das eigentlich nicht stehen lassen. Das muss man irgendwie aufarbeiten, das muss man irgendwie in der Breite, die zu viele Identitäten von Menschen irgendwie gehört, auch erzählen. Sonst ist das eine Wiederholung, eine Reproduktion von Stereotypen, von Rassismen, von Bildern, die man schon im Kopf hat. Und das ist auch ehrlich gesagt auf einer Ebene auch langweilig, wenn man das nicht irgendwie breit aufstellen kann für die Arbeit der Mission, vor allem für der VWM auch.
Okay, du sagst langweilig, vielleicht würden andere sagen, es ist auch einfacher. Also, und natürlich ist es einfacher, rassistische Narrative zu reproduzieren. Das ist einfacher, da haben wir sehr viel Material, auf das wir uns zurückgreifen können. Und gleichzeitig merke ich auch, das war übrigens bei der Europawahl auch bei den Wahlergebnissen gestern so eine Erkenntnis, die ich so hatte. Ich glaube, Menschen wollen auch gerade einfache Antworten haben, weil die Welt ist so, die ist so komplex, ja. Also Krieg und Frieden sind Themen, Migration sind Themen, Klima sind viele Themen und dann gibt es noch so viel weitere Themen, Nahostkonflikt und so weiter. Also es ist irgendwie, es gibt so viele Themen und alles ist so komplex und anstrengend, das Leben ist herausfordernd und so weiter. Und dann greift man auf das zurück, was uns leichte, einfache Antworten gibt. Ja, und die geben ja Parteien wie die AfD auch. Also weil sie auch auf Reproduktion rassistischer Narrative setzen. Und es funktioniert auch. Und es funktioniert auch mit großem Erfolg, weil man da andockt an Menschen, die einfache Antworten suchen in einer komplexen Welt, die es natürlich nicht gibt, aber die versucht man zu bedienen. Und ich glaube, vielleicht ist der Bogen jetzt auch zu groß, keine Ahnung, aber diese einfachen Antworten geben ja dann auch Kampagnen, die auf White Saviorism zurückgreifen. Das sind einfache Narrative, arm sind die Schwarzen, weiß sind die Helfenden, du kannst RetterIn werden. So, also, und du kannst auch die Welt retten, du schaffst das, weil weiße europäische Menschen haben es schon immer geschafft. Das war ein Erfolgsmodell, das funktioniert gut und das können wir jetzt auch weitermachen und dabei können wir uns dann auch gut fühlen. So, also, ja.
Ja, das funktioniert auf vielen Ebenen und ich glaube, entwicklungspolitisch oder Politik ist auch einer der Ebenen, wo es tatsächlich funktioniert oder also man kann das ja argumentieren, dass man das, was man als Emotional Marketing, Emotional Fundraising nennt, dass das funktioniert, dass man sagt, man muss die Menschen da abholen, wo man die auch irgendwie emotional hinkriegt oder wo man sagt, ich habe mit diesem einen Bild oder mit diesem Text oder mit dieser Kampagne löst man Gefühle von irgendwie Traurigkeit aus oder Gefühle von Scham oder Gefühle von vielleicht auch eine Art Verantwortung, dieses Gefühl, wenn man gegenüber ein Kind oder was traurig ist oder wie auch immer aussieht, löst ein Gefühl aus, da kann ich ja doch was machen, weil mir Ressourcen zur Verfügung stehen, weil mir Geld zur Verfügung steht oder wie auch immer. Und das soll teilweise in entwicklungspolitischer Werbung dazu führen, dass Menschen spenden.
Und das ist ja auch verlockend, ne? Also ich kann mich ganz leicht auch freikaufen davon. Also ich sehe ja, ich weiß, dass mein Wohlstand auf der Armut anderer beruht. Und dann wird mir da eine Option angeboten. Und dann ist es ja für NGOs auch verlockend, weil das funktioniert einfach auch richtig gut.
Genau, also da funktioniert die Werbung so, erstmal das Gefühl ermitteln, dass eine Verantwortung da ist, also das Gefühl von Scham entwickeln, aber dann auch direkt die Möglichkeit anzubieten, du könntest ja was machen. Du könntest ja diesen Umstand verändern. Indem eine Spende oder indem eine Handlungsoption, meistens natürlich eine Spende oder sonst was irgendwie als Ergebnis ist, was so auch meistens funktioniert. Ich weiß nicht, ob man irgendwie dazu noch schade sagen.
Leider funktioniert.
Aber ich ich würde sozusagen eine andere Anforderung stellen und sagen, Entwicklungspolitik hat die Aufgabe, Menschen zu verärgern. Entwicklungspolitik hat die Aufgabe, Menschen zu zeigen, dass wenn es denen eine Handlungsmöglichkeit gegeben wird, 1 Euro oder wie auch immer zu spenden, heißt es immer nicht, dass Systeme, die dazu führen, dass Kinder in Armut leben, nicht aufgearbeitet werden oder korrigiert werden, sondern diese 1 Euro wird wahrscheinlich dazu beitragen, dass ein Kind irgendwie für den Tag was zu essen bekommt. Aber dass hinter dieses Kind vielleicht noch weitere Kinder stehen, die diese Mahlzeit nicht bekommen. Und das ist etwas, was in der Öffentlichkeitsarbeit von vielen NGOs nicht zum Ausdruck kommt und nicht kommuniziert wird. Und das ist das, was mich vor allem sozusagen daran ärgert. Dass man zumindest irgendwie kommunizieren kann und sagen, es gibt sehr viele Menschen auch in dem globalen Süden, auch in den Ländern, wo viele Projekte sind, die sich für das Wohl Kinder oder das die Entwicklung von Menschen irgendwie sich einsetzen, dass man einmal zeigt, das ist ein Thema, was auch sehr viele vor Ort beschäftigt. Das kommt auch sehr kurz vor. Dass man nicht andere Kontexten auch zeigt, dass man sagt, es gibt hier sehr viel Entwicklung, es gibt sehr viel Positives aus diesen Geschichten. Dass man auch nochmal sagt, die handelnde Person sind nicht nur wir, wenn wir spenden, die handelnde Person sind nicht nur die NGOs, die sozusagen ihren Sitz im globalen Norden haben, sondern auch viel mehr die vor Ort, viel mehr die Systeme vor Ort gestalten oder zumindest verbessern versuchen, dass das nochmal irgendwie in den Vordergrund rückt und ja, dass das auch weiterhin oder vermehrt eigentlich eine Rolle spielt.
Genau, also das ist ja auch eher eine Reproduktion von kolonialen Denkmustern, dass wir denken, okay, die in Anführungsstrichen sind alle EmpfängerInnen und passiv und wir sind aktiv. Und alleine das ist ja, ich meine, ist uns beiden klar, aber ist vielen, glaube ich, auch nicht so klar, weil das sind auch die Geschichten, die wir uns erzählen. Das sind die Geschichten, die wir, du hast gerade gesagt, du hast, als du nach Deutschland vor 6 Jahren nochmal wiedergekommen bist, auch beobachtest, wo tauchen denn jetzt auch schwarze Menschen auf? Und du hast deine Kindheit hier verbracht. Also du weißt auch, wo schwarze Menschen in Kinderbüchern auftauchen und in Serien und in Medien und auch im Schulsystem und so. Also es ist auch nicht verwunderlich, dass so viele Menschen denken, schwarz heißt, Empfang zu sein und auch passiv zu sein. Selber nicht denken zu können, selber nicht handeln zu können, angewiesen sein auf weiße Hilfe, weil Europa ist einfach besser weiß und dieser eurozentrische Blick uns auch, wenn wir in Deutschland sozialisiert sind oder also nicht vielleicht auch, wenn man in Tansania sozialisiert bin, kannst du mehr so sagen, ja auch, der wird in einer global rassistischen Welt uns auch so mitgegeben. Und dann ist es natürlich ein einfaches, darauf zurückzugreifen. Und was ich auch nochmal spannend fand, was du gerade gesagt hast, es ist ja nicht nur in Spendenkampagnen so, dass dieses Narrativ so gut funktioniert, sondern auch in Anträgen über Drittmittel. Also da sieht man, finde ich, nochmal sehr deutlich, wie institutionalisiert das Ganze auch ist, wie sehr das auch in unseren Strukturen und Institutionen vorkommt. Es ist nicht nur irgendwie die Oma, die zu Hause sitzt und sich überlegt, wo spendet sie jetzt ihr Weihnachtsgeld hin? Und auch nicht nur die Oma, sondern auch, was weiß ich, der Mitte 40-jährige Klaus, sondern es ist auch institutionalisiert. Und deswegen ist es auch umso komplexer. Es gibt auch da eben keine leichten Antworten. Aber ich habe gemerkt, dass Menschen, die mir auch gerade so auf unsere letzte Folge zu White Saviorism irgendwie auf Instagram geschrieben haben oder mit denen ich so gesprochen habe, da ist auch, viele Menschen wollen total gerne was verändern. Aber es ist auch echt schwer, weil es eben sehr komplex ist. Also du musst dich auch intensiv damit auseinandersetzen, weil es keine einfachen Antworten und Lösungsansätzen im weißen RetterInnen-System gibt.
Punkt. Also die eine andere Kritik an viel sozusagen, was an Öffentlichkeitsbilder sieht oder was man an diesen Narrativ sieht, ist, dass es meistens sehr einfach gehalten wird. Und einfach ist es, wie du eben sagst, nicht. Und es kann es auch nicht sein, was ein sehr komplexes System ist, was schon sehr, sehr lange besteht. Und wenn man Teil davon ist, würde ich empfehlen, dass die geringste Verantwortung wäre, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, wie funktioniert es, wenn ich ein Teil davon bin, was, an welchem Punkt kann ich wirklich den besten Beitrag leisten. Ich wollte noch ergänzen zu dem, was du vorhin auch sagtest, ein anderen Part, der dazu kommt, ist diese Frage nach, ist der Punkt, es wird auch meistens vermittelt, wenn wir hier im Norden nicht handeln, dann wird sich auch die Situation nicht verändern. Also diesen Punkt zu sagen, wir müssen unbedingt machen, wir. Und wenn wir nichts machen oder wenn wir uns nicht einsetzen, wird sich die Situation vor Ort nicht verändern. Auch das kann an vielen Stellen in Frage gestellt werden, weil der Ansatz eben von vielen NGOs, auch an vielen Beispielen, auch in Emergency Situations, in Notsituationen sozusagen, das ist an vielen Stellen, was man weiß, genau diesen Ansatz wahrscheinlich auch sehr viel anders kaputt gemacht hat, vor allem bei Systeme, die eher funktioniert hätten, dann eher sozusagen kurz gehalten werden. Und auch da muss man sich, glaube ich, informieren und schauen, was ist der beste Weg. Beispiele sind sozusagen, dass Akteure aus den Ländern oder in den Regionen, die vor Ort sind, besser wissen oder an besserer Stelle sind, was sind die Herangehensweisen. Und das ist auch nochmal ein komplexer Part, aber auch den muss man irgendwie verstehen und den irgendwie nachzuvollziehen, um Veränderungen beizuführen.
Jetzt ruft dich jemand aus einer anderen NGO nach dieser Folge an und sagt, was kann man denn jetzt tun?
Also eine komplexe Frage, wie wir schon sagen, das System ist auch komplex. Ich finde, erstmal muss man offen sein für das Verständnis dafür. Also was soll ich machen, was kann ich machen, ist die Frage nach, ich würde behaupten, man muss auch sich erstmal fragen, soll ich denn überhaupt was machen? Also die Frage nach, wenn ich in der Position bin zu handeln, ist erstmal die Frage, wird mein Handeln auch tatsächlich gebraucht und an welcher Stelle genau? Ich finde, man muss an vielen Stellen offen sein, zu verstehen, was der Narrativ ist. Also wir schon sagten, diese Erzählung von Bildern und Texten, die besteht schon sehr lange. Wenn man aufgerufen wird, eine Spende an der NGO zu machen, muss man erstmal auch die Frage stellen, was passiert mit dieser Spende? Jetzt nicht in der NGO, sondern auch vor Ort, wo mir verkauft wird, da gibt es ein Projekt. Wie sind die Verhältnisse in den Ländern und wie kann man am besten mit Partner oder mit Organisationen arbeiten, die auch vor Ort tatsächlich gute Beiträge sozusagen leisten, die tatsächlich auch eine Nachhaltigkeit verspricht. Ich würde teilweise sagen, dass man, also wenn man sich informiert hat und wenn man weiß, wie die Systeme vor Ort funktionieren, ist das System entwicklungspolitisch erstmal auch an anderer Stelle dafür verantwortlich, hier im globalen Norden nochmal aufzuzeigen, dass vor Ort viele, viele, viele Menschen gibt oder viele Organisationen gibt, die sich für die Themen, für die Probleme einsetzen und die muss man an sich, glaube ich, eher ranbringen und hören, was sind die Ansätze, was macht man vor Ort und weniger, was macht man hier im Norden, denn wenn man wirklich Solution oder wenn man lösungsorientiert betrachtet, was eigentlich jetzt bei vielen NGOs eher der andere Fall ist, da wird es eher auf die Probleme geschaut und weniger auf die Lösung, das wäre auch so ein Wechsel, dass man erst versteht, welche Lösungen bringen den meisten Wert und wie kann man sozusagen Teil davon sein. Ich glaube, das ist an sich auch schon mal eine sehr große Hausaufgabe, die man sich auf die Backe stellen würde, wenn man das tatsächlich macht.
Ja, und es ist aber, also mir begegnet schon dann auch immer wieder dieses, was du gerade auch gesagt hast, wir müssen Emotionen wecken und so, ne? Das funktioniert ja auch besser, indem ich emotionale Bilder oder auch Sprache benutze, also ne, irgendwie sowas wie, du kannst die Welt retten oder du kannst Engel werden, ist mir letztens auch begegnet, so, ja, also auch nochmal dieses so, du kannst Engel werden, ne, und damit waren weiße Menschen gemeint, also deutsche Menschen, wo ja Deutschsein mit Weißsein inhärent ist, in der Kirche meistens auch tatsächlich, also du wirst dann auch Bote Gottes, ne? Also da kommt ja noch der Glaube dann mit hinzu, ja. Du bist nicht nur Retterin, sondern du bist auch noch, du bist Engel, ja, und die sind nun mal blond und weiß und haben weiße Gewänder an und so. Und
wie man sich einen Engel vorstellt.
Wie man sich so einen Engel halt vorstellt. Ne? Und das finde ich auch nochmal so krass. Auch nochmal da, glaube ich, bei sich selber auch nochmal zu hinterfragen, was für Emotionen weckt das eigentlich auch in mir und da auch ehrlich zu sich selbst zu sein.
Ich glaube, wenn man auf einen Satz reagiert mit einer Spende, der Satz so lautet, wie deine Spende macht satt und irgendwie dann im Hintergrund so ein hungriges Kind ist, ich glaube, also ich würde jetzt auf die guten Menschen, glaube ich, hoffen, dass es vielen klar ist, dass damit nicht die Hungernot-Situation gelöst ist. Und ich glaube, wenn man sagt, ich engagiere mich entwicklungspolitisch, wäre das eher das Ziel zu sagen, was sorgt dafür, dass es dieser Notzustand in den Ländern gibt oder in den Regionen, wo auch immer es sein kann, und dass man eher da ansetzt und nicht sozusagen, ja, ich habe jetzt eben die 2 Euro gespendet und gut ist. Von daher wäre die Frage, dass man ja vielleicht eher das, also wie ich sagte, das politische System so ein bisschen auch ja versteht und da guckt, was kann ich am geringsten machen, wenn das gering sein muss, um eine Leistung zu erbringen. Weil das Spenden ist an vielen Stellen, nicht allen, an vielen Stellen dann eher die Lösung für sich selbst als Person in der Position, ich habe jetzt ich will mit diesem Bild und mit diesem Text konfrontiert und das ist jetzt mein Ansatz oder meine Lösung oder mein Handeln daraus.
Vielen Dank. Gibt es noch was dir noch so oben aufliegt, wo du sagst, das würde ich jetzt auch noch gerne sagen?
Gute Frage. ich überlege gerade. Ich glaube, man muss, also wir haben ja jetzt auch sehr viel Rassismus von Beginn an wie hier irgendwie bis hierhin besprochen. Und ich glaube, wenn man jetzt sozusagen sagt, ich setze mich dafür ein, entwicklungspolitisch oder setze mich dafür ein, Antirassismusarbeit zu unterstützen, eigentlich wäre die VM eine gute Stelle, wo man anfangen kann, aber sozusagen, was ist möglich oder was kann man da machen? Ich glaube, viele Menschen können sich auch im Alltag für Antirassismen einsetzen, dass man sagt, ich erlebe selber den Antirassismus nicht, aber ich habe Freunde, ich habe Kollegen, ich habe Familienmitglieder, von denen ich weiß, die das erleben und vielleicht kann ich wir haben vorhin von den 21% aus dem Ergebnis gesprochen, vielleicht kann ich ein Beitrag dazu sein, dass diese Zahl wirklich geringer wird, dass man da nochmal irgendwie guckt, was sind meine Handlungsmöglichkeiten auch in Deutschland, ich sage immer Entwicklung, also Deutschland als Entwicklungsland eben auch, dass man an dieser Hinsicht nochmal sieht, es gibt sehr viel zu tun, auch in Deutschland, gibt sehr viel Handlungsbedarf, vor allem auch in diesem Zusammenhang, wie werden schwarze Menschen gesehen, ich glaube, da kann man jetzt ohne unbedingt mit einem Billboard oder einer Werbung für Spenden konfrontiert zu werden, viel tun.
Vielen Dank. Das war echt, du warst eine super Krankheitsvertretung. Also wenn ich mal krank bin, kannst du auch hier mit Thea sitzen, glaube ich. Kommst du wieder?
Danke dir, ich komme bestimmt wieder. Cool. Danke für die Einladung jetzt schon.
Sehr, sehr gerne. Am Ende haben wir immer ein Herz.
Etwas fürs Herz.
Ich war bei Thea am Schreibtisch gerade und Thea hat so einen Kalender, so einen Abreißkalender, starke Frauen. Und da habe ich ein Kärtchen gefunden. Liebe Thea, wir denken ja auch hier an dich. Du fehlst in dieser Runde. Und deswegen kommt jetzt ein Kärtchen von deinem Schreibtisch. Du weißt gar nicht, dass ich es genommen habe. Von dem Kalender Starke Frauen 2024. Und zwar ist da ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist sie eine Ikone für Frauenrechte im liberalen Amerika und hat einmal Folgendes gesagt, also war auch Richterin am obersten Gerichtshof und so weiter, also hat viel bewegt und sie hat gesagt, kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind, aber kämpfe so, dass sich dir andere anschließen wollen. Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind, aber kämpfe so, dass sich dir andere anschließen wollen. In diesem Sinne wollte ich gerne diese Folge beenden, weil ich hoffe, dass wir ein Gespräch führen konnten, dass andere sich anschließen wollen. Weil das ist letztendlich auch das, was wir hier mit unserer Arbeit wollen. Du in der Geschäftsführung, ich in der Bildungsarbeit. Wir wollen ja gar nicht Menschen irgendwie vor den Kopf stoßen, beschämen, beschuldigen, sondern wir wollen eigentlich, dass Menschen uns zuhören und sagen, hey, den Weg, den will ich auch gehen. Denn wir haben jetzt heute hier wenig gelacht, aber ansonsten lachen wir auf ihn. Also es macht auch viel Spaß, ja, unsere Arbeit so. Also irgendwie vor der Folge haben wir gerade nochmal über was gesprochen, hast du gesagt, dann haben wir einfach nur gelacht und so. Und manchmal ist Lachen auch einfach was sehr Hilfreiches. Und also wir machen unsere Arbeit total gerne und wir hoffen, das kam rüber und wir hoffen, ihr wollt uns anschließen.
Hoffe ich garantiert auch. Ich mich Stachel und Herz, ja.
Ja, und auch all dem, was wir gerade so heute hier besprochen haben. Schließt euch uns an, wie auch immer das für euch aussehen mag. Wir sind gemeinsam unterwegs, ihr seid nicht alleine, wir sind nicht alleine. Und in diesem Sinne, macht's gut, habt's fein. Tschüss, Baraka, schön, dass du da warst. Du hast das letzte Wort.
Ciao, Sarah. Danke für die Einladung, dass ich hier dabei sein dürfte. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.